Ihr Lieben, ich möchte heute über einen Text ein wenig reden im Matthäusevangelium. Ja, Kapitel 16, die Verse 13 bis 16. Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, da fragte er seine Jünger: Für wen halten die Leute den Menschensohn, also mich? Die Jünger erwiderten: Einige meinen, du seist Johannes der Täufer, andere halten dich für Elia, für Jeremia oder einen anderen Propheten. Und für wen haltet ihr mich? Fragte er sie. Ah, ich kann das selber machen, ja. Da antwortete Petrus: Du bist Christus, der von Gott gesandte Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Du kannst wirklich glücklich sein, Simon, Sohn des Jona, sagte Jesus. Diese Erkenntnis hatte mein Vater im Himmel gegeben. Von sich aus kommt ein Mensch nicht zu dieser Einsicht. Ihr Lieben, hier in dieser Stelle aus dem Neuen Testament geht es um die wichtigste Frage, nämlich: Wer ist Jesus? Das ist eine Frage, die alle Menschen in irgendeiner Form bewegt hat. Und für uns als Christen ist es entscheidend, dass wir immer wieder neu uns Gedanken machen: Wer ist Jesus? Wer ist Jesus für uns? Wer ist Jesus für mich? Sehe ich Jesus so, wie er sich selber zeigt? Oder weiß ich nur etwas über Jesus vom Hören sagen, weil andere etwas erzählt haben? Und bin ich diesem Jesus selber schon begegnet? Lebe ich in einer Beziehung zu ihm? Wie tief ist meine Beziehung zu ihm? Es geht um diese Frage: Wer ist Jesus? Nun, diese Frage ist sehr wichtig, weil wir als Christen verstehen müssen, dass es in erster Linie nicht bloß darum geht, wenn wir an Gott glauben, dass wir zuerst einmal alle seine Gebote erfüllen, alles, was er von uns fordert, tun. Das ist wichtig und das ist von großer Bedeutung. Aber noch wichtiger ist die Person Jesu. Noch wichtiger ist es, Gott, dass wir ihn erkennen, seinen Sohn. Denn wenn wir ihn erkennen, dann wissen wir, wer der Vater im Himmel ist, wer Gott selbst ist. Jesus selber stellt diese Frage, er selber. Er fragt sie, seine Jünger, und er fragt zunächst einmal in der Weise, dass er sagt: Na, was halten denn die Leute von mir? Was denken denn die Menschen? Jesus war als Mensch auf dieser Erde vor 2000 Jahren, hat geprägt, geheilt, gesprochen. Und nach einer gewissen Zeit fragt er seine Jünger, die mit ihm die ganze Zeit gegangen sind: Was halten die Leute eigentlich von mir? Was denken sie denn, wer ich bin? Und die Jünger antworten und sagen: Na ja, eigentlich die meisten, wenn ich es mal so interpretieren darf, die meisten sagen, dass du einer der Propheten bist. Also, so wie Johannes der Täufer, der letzte Prophet, der ja noch zu Lebzeiten Jesu gelebt hat und der Vorläufer von Jesus, oder wie ein Jeremia oder wie ein Elia. Die meisten denken, du bist ein Prophet, also ein Mann, den Gott auserwählt hat, den Gott gesandt hat, um uns Menschen zu sagen, was wir tun sollen, wie wir leben sollen von Gott her. Und dann dreht sich Jesus noch einmal zu den Jüngern und sagt: Jetzt sagt einmal ihr meine Jünger, die ihr jetzt schon die ganze Zeit mit mir geht, was glaubt ihr denn, wer ich bin? Sehr interessante Frage. was denkt ihr, wer ich bin? Und einer von ihnen, der Petrus, er meldet sich zu Wort und sagt mit ganz knappen Formulierungen die wichtigsten Worte der Weltgeschichte. Das ist interessant. Du bist Christus. Das heißt, der von Gott gesandte Retter. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Ihr Lieben, in diesem Satz ist eigentlich alles gesagt. Ist alles gesagt. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes, nicht nur ein Prophet. Du bist der Sohn Gottes. Du bist von Gott selber gekommen. Du hast das Wesen Gottes. Du bist mit Gott vollkommen eins. Du bist Sohn Gottes, von Wesen her Gott. Und du bist gekommen zu uns als Menschen für einen Zweck, um uns zu retten, um die alle Menschen zu retten. Ihr Lieben, das ist die schönste Botschaft, die es in dieser Welt gab. Und das müssen wir uns immer wieder neu sagen lassen. Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, des einzigen Gottes, den es gibt. Er hat seinen Sohn gesandt, um uns zu retten. Was für ein Glück! Was für ein Segen! Was für ein tolles Heil! Wir werden noch gleich ein bisschen davon reden. Aber es ist wichtig, zunächst einmal zu sehen, wie Jesus darauf reagiert. Als Petrus dann sagt, du bist Christus, du bist der von Gott gesandte Retter, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Da bestätigt das Jesus. Er sagt, nein, 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 das ist nicht wahr, ich bin auch nur ein Mensch. Nein, er bestätigt es, indem er sagt, mein lieber Freund, ich versuche das ein bisschen zu umschreiben, mein lieber Freund Petrus, diese Wahrheit, die du jetzt ausgesprochen hast, diese Erkenntnis, die aus deinem Mund gekommen ist, die weißt du nicht von dir selber, sondern mein Vater im Himmel hat dir diese Offenbarung gegeben, dass ich der Sohn Gottes bin. Dass ich der Sohn Gottes bin, sagt Jesus, das weißt du nicht von dir selber, weil du es an irgendetwas erkannt hast, was ich getan oder gesagt habe, sondern weil dir Gott selber die Augen geöffnet hat dafür. Eine Offenbarung gegeben hat. Und ihr Lieben, das ist die Wahrheit nicht nur für Petrus, sondern das ist für uns alle die Wahrheit. Niemand in dieser Welt kann erkennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, außer wenn Gott es ihm selber offenbart. Und alle, die hier sitzen und die Jesus erkannt haben, als Sohn Gottes und Retter. Die wissen es auch nicht aus sich selbst. Ihr wisst es nicht, ich weiß es nicht von mir selber, sondern aus der Gnade Gottes. Er hat uns die Augen geöffnet, dass wir sehen konnten, innerlich, mit unseren inneren Augen, dass er uns in unserem Herzen eine Bestätigung gab. Er ist Gott von Gott, dieser Jesus. Der Sohn des lebendigen Gottes, in einer einzigartigen Beziehung lebt er zu Gott. Hat er gelebt von Anfang an, ist ein Mensch geworden, ist zurückgekehrt und lebt mit Gott in einzigartiger Verbindung. Er ist vom selben Wesen wie Gott. Ihr Lieben, das ist eine unfassbare Botschaft und ich möchte das mit aller Deutlichkeit sagen, ihr Lieben. Wenn wir Christen, Menschen davon erzählen, in unserer Umgebung, die nicht an Jesus glauben, es gibt ja auch viele sogenannte Christen, die nicht an Jesus glauben, nicht wirklich an Jesus glauben. Sie wissen, dass es ihn gibt, aber sie glauben nicht wirklich an ihn. Ihr Lieben, wir können mit unseren besten Worten niemanden erklären, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wir können es nicht erklären, wir können es nicht begreiflich machen, wir können auch Menschen nicht dazu überreden. Wir können sie nicht überreden. Na so glaubt doch, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Geht nicht. Es braucht eine Offenbarung. Aber um eine Offenbarung kann man beten. Wenn jemand hier ist, der zweifelt, ob Jesus der Sohn Gottes ist, dann kann er darum beten und kann: Vater im Himmel, öffne meine Augen, dass ich erkennen kann, wer Jesus ist. Ich möchte das unbedingt wissen. Und ich möchte es von dir, Gott, wissen, nicht von Menschen, die mir etwas erzählen. Ich möchte es in meinem Herzen wissen, in meinem Geist. Ich möchte es von dir her erfassen. Jesus, wer bist du? Ihr Lieben, davon leben wir als Christen, dass wir wissen, wer Jesus ist. Und das müssen wir uns immer wieder neu bewusst machen. Christsein heißt Jesus nachfolgen, dem Sohn des lebendigen Gottes. Mit ihm leben, eine ständige Gemeinschaft mit ihm haben und von ihm her ein völlig neues Leben zu bekommen. Ihr Lieben, warum ist das so wichtig, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Lasst mich ein paar Dinge dazu sagen noch. Das erste ist, ihr Lieben, wenn Jesus wirklich Sohn Gottes ist, von Gottes Wesen her, Gott gleich, so wie er das gesagt hat: Ich und der Vater, wir sind eine Einheit. Jesus hat gesagt: Wer mich sieht, der sieht auch Gott. Wer mich kennengelernt hat, der hat auch Gott kennengelernt. So in dieser Einheit leben Vater und Sohn. Nun, wenn Jesus wirklich Gottes Sohn ist, ihr Lieben, dann hat das als erste Konsequenz Folgendes. Nämlich, dann ist es wirklich dieser Jesus, der uns als einziger in dieser Welt wirklich sagen kann, wer der Vater im Himmel ist. Das ist sehr wichtig. Dass er uns wirklich, wenn er selber von Gott kommt und selber Gott ist, der Sohn Gottes, dann weiß er ganz genau, wer Gott ist. Und wie er auf Erden kam als Mensch, da konnte er uns wie niemand anderer erzählen und sichtbar machen, wer der lebendige Gott ist. Ihr Lieben, im Hebräerbrief, einem Brief des Neuen Testamentes, da wird das so beschrieben: Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott, sagt der Verfasser des Hebräerbriefes, sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Menschen, denen Gott etwas gesagt hat, dass sie es weitersagen sollen. Jetzt aber, am Ende der Zeit, ihr Lieben, wir leben am Ende der Zeit. Wir sind am Ende der Zeit. Das dauert zwar sehr lange, aber wir sind schon am Ende der Zeit. Da, am Ende der Zeit, da hat er durch seinen Sohn gesprochen. Merkt ihr, er macht einen Unterschied. Vorher hat er durch Propheten gesprochen. Und das ist wichtig, was sie gesagt haben. Jetzt am Ende spricht er durch seinen Sohn. Und damit sagt er: Jetzt hört genau hin. Warum? Denn dieser Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er war schon bei der Erschaffung der Welt mitbeteiligt. Und dann sagt er, das sind für mich eines der schönsten Worte der ganzen Bibel. Er, Jesus, ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit. Er ist der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Der Verfasser des Hebräerbriefes macht das deutlich mit diesen Worten. Wenn Jesus der Sohn Gottes ist und von Gott her gekommen ist in diese Welt, dann kann er uns zeigen, wie der Vater im Himmel ist, wie der allmächtige Gott ist, wie niemand anderer. Kein Prophet vor ihm, kein Johannes der Täufer, kein Jeremia, kein Jesaja, kein David, niemand konnte, kein Mose konnte je Gott so darstellen, so sichtbar machen wie Jesus. Weil er und der Vater waren eins. Noch einmal, Jesus hat das gesagt: Schaut auf mich, dann seht ihr den Vater. Hört mich, seht mich, was ich tue. dann wisst ihr, wie der Vater ist, dann wisst ihr, wie der allmächtige Gott ist. Er ist das vollkommene Spiegelbild. Das vollkommene Spiegelbild. Ihr Lieben, wir können Jesus nicht, wir können Gott nicht erkennen in der Tiefe, wenn wir es nicht über Jesus tun. Denn dazu ist Jesus Mensch geworden, dass er uns offenbart, wer Gott ist. Aber nun ein Stück weiter. Warum ist denn dieser wunderbare Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, Mensch geworden? Der Apostel Paulus hat sich viele Gedanken darüber gemacht und er hat immer wieder davon geschrieben, einer der schönsten Stellen, wo er darüber spricht. Er, nämlich Jesus, Philipper 2, der Gott in allem gleich war. Er war Gott in allem gleich. Und auf einer Stufe mit ihm stand. Er nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Das heißt, er hat seine Macht nicht dazu ausgenutzt, die Menschen, die vielleicht böse sind oder sündig sind, zu unterdrücken und zu bestrafen. Er hat sie nicht ausgenutzt, seine Macht. Er könnte die Menschen verurteilen, verdammen, vernichten, weil er Gott ist. Nein, nein, nein. Im Gegenteil heißt es, er verzichtete. Stellt euch einmal vor, Gott verzichtet auf etwas. Jesus verzichtet um unseretwillen, um meinetwillen, um deinetwillen. Er verzichtet. Das ist Liebe. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf die Stufe, auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Wie ein Diener, der anderen dient. Und das heißt, er wurde einer von uns. Er wurde nicht einer, der über uns herrschen wollte und uns verurteilen, sondern der kam zu uns als Mensch, um uns zu helfen, um uns zu dienen, um uns sozusagen in den größten Problemen unseres menschlichen Lebens zur Seite zu stehen und diese Probleme zu lösen. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Er erniedrigte sich. Was heißt das, dass dieser Gott zu Mensch wurde? Das ist eine Erniedrigung, freiwillig. Niemand hat ihn darum gebeten. Wir haben nicht gesagt, Gott, werde du Mensch. Nein. Jesus kam freiwillig. Er erniedrigte sich noch mehr, nicht nur, dass er gekommen ist, um den Menschen zu dienen, sondern das ist jetzt der Höhepunkt. Und ihr Lieben, auf das müssen wir immer wieder zurückgreifen, wenn es um Jesus geht, um zu verstehen, wer Jesus ist. Er erniedrigte sich noch mehr im Gehorsam gegenüber Gott, nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz. Er starb am Kreuz. Wie wird das hier formuliert? Er nahm den Tod auf sich, das heißt freiwillig. Er ist nicht gekreuzigt worden, deswegen, weil so viele böse Menschen das ihn nicht wollten, sondern das ganze Neue Testament und auch im Alten Testament wird er so beschrieben. Der Grund, warum Jesus am Kreuz starb, war, weil er sein Leben in den Tod gab. Ihr Lieben, wir müssen das immer wieder auch uns selber bewusst machen und sagen, Jesus hat gesagt, niemand kann mein Leben mir wegnehmen. Außer ich gebe es freiwillig. Ich gebe es als ein Opfer für alle Menschen. Alle Menschen. Ich gebe es hin. Er ist freiwillig ans Kreuz genagelt worden. Das war seine Idee. Das war Gottes Idee. Und zwar um eine Sache willen, um uns den lebendigen Gott zu offenbaren als den, den er wirklich ist, nämlich nicht ein grausamer Herrscher, der den Untergang der Ungläubigen will, sondern als den Retter der Welt. Gott hat seinen Sohn gesandt, um in Jesus zu offenbaren, dass er sozusagen nichts anderes will als die Rettung der Menschen, dass sie nicht verloren gehen. Und das wird in diesem wunderschönen Wort in Johannes 3, 16 und 17 ausgedrückt, wo es heißt, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und dann der nächste Satz, Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um die Welt zu richten, nicht um die Welt zu verurteilen und zu verdammen, sondern um sie zu retten durch seinen Sohn. Ihr Lieben, von Anfang an, als die Menschheit sich von Gott abgewandt hat, wir kennen die Geschichte von Adam und Eva und die ganze Folgen davon, die ganze Zeit hatte dieser Gott, dieser eine einzige Gott, nichts anderes im Sinn, als die gefallenen Menschen, die sündig geworden sind, die sich abgewandt haben von ihm, zu retten. Und um die Menschen zu retten, hat er seinen Sohn gesandt. Das ist sozusagen die größte Absicht hinter der Tatsache, dass Jesus, der Sohn Gottes, Mensch geworden ist. Gott hat ihn gesandt und Jesus ist freiwillig eingestiegen und sagt, ja, ich will, Vater, ich will. Ich will Mensch werden und ich will mein Leben freiwillig am Kreuz opfern, um die Menschen zu retten. Um die Menschen zu retten, das geht dadurch, das konnte nur dadurch geschehen, dass dieser Jesus uns alle unsere Sünden und Vergehungen uns abgenommen hat und auf sich geladen hat. Ihr Lieben, das ist das größte Geschehen in dieser Welt, was für uns den größten Anlass zur Freude und ewiger Dankbarkeit ist. Jesus ist gekommen, er hat meine Sünde, das, was mich von Gott trennt, er hat es mir abgenommen. Es ist am Kreuz gelandet. Gott hat es auf ihn gelegt, als er am Kreuz war, damit nicht wir für unsere Sünde bestraft werden, sondern er hat unsere Sünde und Strafe getragen. Ihr Lieben, 700 Jahre bevor Jesus kam, ist dieses Wort geschrieben worden. 700 Jahre vorher haben Propheten des Alten Testamentes, das ist hier der Jesaja, dieses Wort von Gott bekommen, als eine Prophezeiung auf diesen Messias, den gesandten Retter, den Sohn des lebendigen Gottes. Das fasziniert mich immer. Dieses ganze Alte Testament immer so ein Hinweis ist, es kommt einer, es kommt einer, es kommt einer. Und was wird er tun? Das wird er tun. Das ist die schönste Zusammenfassung von dem, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, freiwillig, der Sohn Gottes. Kein anderer Mensch, nicht irgendein Prophet, nicht Jesaja ist gestorben, nicht Jeremia, nicht David, nicht Mose, Jesus. Einer, der keine Sünde getan hat. Nur er konnte uns von Sünde retten, weil er selber nicht Sünder war, er war ja selber Gott. Und da heißt es, er hat sozusagen, hier schreibt er, das ist aus einem größeren Abschnitt heraus, wo es heißt, und da kommt einer, der er schreibt es so, wie wenn es in der Vergangenheit schon geschehen wäre, aber es ist eine Vorhersage auf die Zukunft, einer, der sozusagen gefoltert wird und gequält wird und die Menschen, die das sehen, die glauben, er wird vielleicht deswegen gequält, weil er selber ein Verbrecher war. Und dann schreibt er, aber dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er litt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten, also weil wir sündig geworden sind und von Gott uns abgewandt haben. Wegen unserer Sünden, nicht wegen seiner Vergehen. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt, seine Hände und seine Füße wurden mit Nägeln durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Jesaja bekommt schon die Antwort, warum Jesus die Sünde auf sich genommen hat. Um sie uns wegzunehmen und damit das Hindernis wegzunehmen, damit wir mit dem Vater im Himmel versöhnt werden, in Einheit leben, in Frieden leben, in Glück leben, in einer unglaublichen Übereinstimmung mit diesem Vater, von Herz zu Herz verbunden mit der Liebe des Vaters. Er liebt uns, wir lieben ihn. Wir haben freien Zugang zu ihm, weil die Sünde weg ist, denn Jesus hat sie uns weggenommen. So habe ich Zugang zu diesem Vater im Himmel, zu dem allmächtigen Gott. Ich kann zu ihm kommen, wann immer ich will. Weil meine Sünde ist weg, ist abgenommen, da ist keine Trennmauer mehr zwischen dem Vater im Himmel und mir. Jetzt können wir uns lieben von ganzem Herzen. So wie er mich liebt, so kann ich ihn lieben von ganzem Herzen. Und das ist das höchste Glück auf Erden, wenn ich weiß, dass Gott mich liebt und dass ich ihn liebe. Was gibt es Höheres? So lässt sich leben. Für alle Ewigkeit. Und dann heißt es, wir alle irrten umher, wie Schafe, die sich verlaufen haben, jeder ging seinen eigenen Weg. Das ist die typische Formulierung für Sünde. Sünde ist ein Leben, wo jeder nur auf sein eigenes Leben schaut, nicht an sich um Gott kümmert, sich selber in den Mittelpunkt selber stellt, die sich wie Schafe, die umherirren, jeder ging seinen eigenen Weg, aber der Herr, aber der Vater im Himmel, er lud alle unsere Schuld auf ihn. Es tut so gut, ihr Lieben, wenn wir als Gläubige immer und immer wieder das hören, was Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, für uns getan hat. Ich bin so dankbar für manche Lieder, die wir heute gesungen haben, die der Johannes ausgewählt hat. Er hat nicht gewusst, worüber ich heute predige, aber er hat so viel auch von dem in den Liedern drinnen, was Jesus für uns getan hat. Was Jesus, was für eine Liebe kommt dadurch. Ihr Lieben, niemand, kein Mensch hat Gott gebeten, er soll seinen Sohn schicken. Er hat das freiwillig, er hat das aus Liebe getan. Wenn wir das nur begreifen würden, jede Minute unseres Lebens, wie sehr Gott uns liebt, mit allen Fasern seines Wesens. Es gibt keine größere Liebe, sagt die Bibel, als die, dass einer sein Leben für den anderen gibt. Es gibt keine größere Liebe, wie Gott sie offenbaren kann von sich selber, als dass er seinen Sohn in den Tod gab, um mich zu retten. Er hat seinem Sohn die Sünden aufgelegt und die Strafe für die Sünden, nämlich den Tod, damit ich nicht umkomme, damit ich nicht ewig verloren bin. Ewig verloren. Das wäre die Konsequenz. Aber das will Jesus nicht. Das will der Vater nicht. Und so hat er alle unsere Schuld auf ihn geladen. Ihr Lieben, das neue Leben, das uns Jesus schenkt, ist ein Leben in der Gewissheit, mir sind alle meine Sünden vergeben. Die Gewissheit, Gott liebt mich unendlich. Die Gewissheit, er gibt mir neues, ewiges Leben für alle Ewigkeit. Auch über unseren Tod hinaus, in seiner Herrlichkeit. Ist das nicht fantastisch? Mit diesem Jesus werden wir in Ewigkeit leben. Er ist wieder zurückgekehrt in die Herrlichkeit des Vaters. Und er holt uns zu sich. Er, der sehr erst aus Liebe zu uns sein Leben hingegeben hat. Und ihr Lieben, das konnte noch einmal niemand anderer als der Sohn Gottes, nicht irgendein Mensch. Es gibt keinen Menschen dieser Erde, der nicht irgendwie schuldig geworden ist. Und in dem Moment, wo jemand schuldig wird, kann er nicht für seine eigene Schuld sterben oder büßen. Das geht nicht. Von Gottes Seite geht das nicht. Es musste einer kommen, der unschuldig ist. Von Gott selbst. Und so kam er, der Sohn des lebendigen Gottes. Und er hat alle unsere Schuld auf sich geladen. Und ihr Lieben, er ist nicht nur für unsere Sünden gestorben, sondern auch für unsere Krankheiten. So heißt es in dieser Stelle vorhin, die ich in Jesaja 53, er hat alle unsere Krankheiten auf sich geladen. Er hat alle unsere Schmerzen getragen. Und in Matthäus 8, da hören wir zum Beispiel, am selben Abend brachte man viele von Dämonen beherrschte Menschen zu Jesus, also Menschen, die gequält waren von dämonischen Mächten. Er brauchte nur ein Wort zu sagen, um die Besessenen, also die von Dämonen beherrschten Menschen, frei zu werden, und alle Kranken wurden geheilt. Und jetzt hört den nächsten Satz. Dies geschah, damit sich die Vorhersage des Propheten Jesaja erfüllte. Er nahm unsere Leiden auf sich und heilte unsere Krankheiten. Hier steht es, Jesaja 53. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er litt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wegen unserer Krankheit ist er auch gestorben, um uns zu heilen. Deswegen hat Jesus geheilt, geheilt, geheilt. Wo immer er war und Kranke zu ihm gekommen sind, hat er geheilt. Und ihr Lieben, weil Jesus derselbe ist heute wie damals, heilt er auch heute. Und wir dürfen uns an ihn wenden, an diesen herrlichen Jesus, und ihn bitten, dass er auch heute heilt, wenn Menschen krank sind. Und eines Tages, ihr Lieben, werden wir bei ihm sein. Vollkommen ohne Krankheit. Vollkommen ohne Schmerzen. Vollkommen ohne Tränen. Und mit ihm die Herrlichkeit verbringen in alle Ewigkeit. Und ihr Lieben, in dem wunderbaren Wort aus Philipper 2, das ich euch vorhin gelesen habe, wo der Paulus sagt, er, der Gott gleich war, hat sich erniedrigt, er ist Mensch geworden, Jesus. Und er ist, hat sich erniedrigt, hat auf seine Gottheit, seine Herrlichkeit bei Gott verzichtet, um ein Mensch zu werden, um uns zu dienen. Wie hat er uns gedient? Indem er ans Kreuz ging, um uns zu erlösen, von unseren Sünden zu befreien, hat er den Tod auf sich genommen. Und wie geht das weiter? So geht es weiter. Deshalb, sagt Paulus, weil Jesus freiwillig aus Liebe zu uns in den Tod gegangen ist, deshalb hat Gott ihn so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Jesus heißt auf Deutsch Retter. Das ist der höchste Name, den es in diesem Universum gibt. Gott hat ihm diesen Namen gegeben. Jesus soll er heißen. Als der Engel der Maria erschienen ist und ihr gesagt hat, dass sie schwanger werden wird durch die Kraft des Heiligen Geistes und einen Sohn gebären wird, er soll Jesus heißen. Sein Name von Gott. Das ist der höchste Name, den es in diesem Universum gibt. Und Gott, Jesus hat dieses Werk erfüllt. Er hat es auch freiwillig auf sich genommen. Niemand hat ihn gezwungen dazu. Er hätte nicht sterben müssen, wenn er nicht hätte wollen. Er hätte dem Tod entgehen können. Überhaupt keine Frage. Aber er wollte es. Darum, deshalb hat ihn Gott auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Jeder andere Name ist geringer als der Name Jesus. Und weil Jesus diesen Namen trägt, weil er der höchste Name ist, werden einmal alle sich vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden erkennen, früher oder später werden alle erkennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Wir machen Gott die größte Freude, wir geben ihm die größte Ehre, wenn wir bekennen, Jesus ist Herr. Und das ist das Schönste, was uns geschehen kann. Wenn wir ein Leben anfangen, in dem Jesus der Herr ist. Ihr Lieben, ich sage es immer wieder so, was kann mir Besseres passieren in meinem Leben als jemanden zum Herrn haben, der für meine Sünden gestorben ist. Versteht ihr? Der wird mich nie ausnützen. Der wird mich nie unterdrücken. Der wird nie Böses mit mir vorhaben. Einer, der für mich gestorben ist, für meine Sünde, damit ich auf Ewigkeit gerettet bin, das ist der beste Herr, den es gibt. Dem gebe ich gerne mein Leben. Im 1. Johannes 5 steht dieses wunderbare Wort. Gott aber hat ganz eindeutig bezeugt, dass er uns das ewige Leben schenkt, und zwar nur durch seinen Sohn. Und jetzt dieses schöne Wort: Wer also dem Sohn vertraut, ein anderes Wort für Glaube, wer an den Sohn glaubt, wer dem Sohn vertraut, wer sein Leben Jesus anvertraut, der hat das Leben. Wisst ihr, das neue Leben, von dem ich gesprochen habe, vollkommen versöhnt mit dem Vater und so weiter, das bekomme ich nicht durch mein Tun. Ich kann nicht so viel leisten, dass Gott mich irgendwann einmal belohnen wird mit irgendeinem, mit einem neuen Leben. Nein, es ist ein Geschenk. Ihr Lieben, das ist die herrliche Botschaft des Evangeliums. Gute Nachricht für Menschen. Die beste Nachricht. Ich muss nicht schuften und rackern. Ich muss nicht alles Mögliche tun, um ein neues Leben zu bekommen, um Vergebung der Sünden zu bekommen, um Versöhnung mit dem Vater zu bekommen. Er schenkt es mir durch seinen Sohn. Und darum, wer den Sohn Jesus aufnimmt in sich, wer sagt: Herr Jesus, komm du hinein in mein Leben. Ich gebe dir all meine Sünde. Du bist mein Erlöser, du bist für mich gestorben, ich danke dir dafür. Herr Jesus, setze du dich auf den Thron meines Lebens. Ich will, dass du der Herr bist in meinem Leben. Ich gebe dir alles in meinem Leben. Wer so zu Jesus redet und so antwortet auf das, was er für uns getan hat, der hat neues Leben. Als ein Geschenk. Ihr Lieben, so ein Gebet, mit dem unser Christsein beginnt, ist nicht eine Leistung. Und wird es auch nie. Das ewige Leben ist immer ein Geschenk. Das neue Leben, das mir vergeben ist. Dass ich einen Gott habe, der mich von unendlich liebt. Dass dieser Jesus sozusagen mir einen Gott offenbart hat, der immer für mich sorgt. Ihr Lieben, das ist das, was Jesus gesagt hat. Wer mühselig ist, wer beladen ist, wer Kummer hat, wer Sorgen ist, der komme zu mir. Und ich will ihn erquicken. Ich will ihm Ruhe geben, heißt es in einer anderen Übersetzung. Wer durstig ist und Mangel hat, der komme zu mir und trinke, ich gebe ihm lebendiges Wasser. Wer kann denn das außer der Sohn Gottes? Und darum, ihr Lieben, neues Leben hängt nicht an unseren guten Taten. Neues Leben hängt an Jesus und ob wir ihm vertrauen. Und das nicht nur einmal, wenn wir das einmal vor 10 oder 20 Jahren vielleicht gesagt haben: Herr Jesus, komm in mein Leben, sondern jeden Tag dürfen wir trinken, jeden Tag dürfen wir zu ihm kommen. Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Das gilt heute und morgen und übermorgen, nicht nur vor 10 Jahren. Das ist das Tolle. Dieser Jesus, der sein Leben hingegeben hat für mich, aus Liebe zu mir, er sorgt für mich. In allem. In allem. Wir müssen es nur immer wieder ausleben, wir müssen es nur immer wieder auch tun, dass wir uns an diesen Jesus wenden. Und er selber, er hat diese herrlichen Worte gesagt: Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so wird euch aufgetan. Klopft an, also suchet, so werdet ihr finden, und klopft an, so wird euch aufgetan. Wenn wir bei Jesus anklopfen, er hört es, er sitzt zu Rechten des Vaters im Himmel, er freut sich über jeden Menschen, der sein Herz aufmacht, nicht nur einmal, sondern ihn dann in seinem Herzen lässt, wohnen lässt für für alle Ewigkeit. Und wir dürfen immer und immer wieder zu ihm kommen. Und er wird uns hören. Er wird uns erhören, weil er uns liebt. Er hat es da gezeigt am Kreuz. Einen größeren Liebesbeweis, dass Gott mich liebt, dass Jesus mich liebt, gibt es nicht, als was er am Kreuz für uns getan hat. Ihr Lieben, wer ist Jesus? Das ist die Frage, um die es geht. So wie ich es versucht habe, jetzt in aller Kürze darzustellen, so hat sich uns Jesus offenbart und noch vieles mehr, wenn wir das Neue Testament lesen. Das war nur ein Ausschnitt davon, aber die wesentlichen Dinge. Wenn wir das erfassen, wenn wir diesen Jesus so in unser Leben hineinnehmen, dann bekommen wir neues Leben. Wir werden neue Menschen. Wir haben etwas in uns, was andere nicht haben. Und das ist ein lebendiges Wasser, das in die Ewigkeit hineinfließt. Wir haben jetzt einen Herrn, der für uns sorgt, und wir haben eine herrliche Zukunft bei diesem Vater im Himmel. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer ihm vertraut, der hat das Leben. Wer ihm nicht vertraut, der hat das Leben nicht. Es hängt an Jesus. Und darum immer wieder neu die Einladung, dass wir uns an ihn wenden. Amen. Herr Jesus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken für das, was du in Liebe für uns getan hast. Herr, wir wollen uns wirklich beugen vor dir. Denn das ist unfassbar, was du aus Liebe zu uns getan hast. Was für eine Liebe. Wir sind beschenkt, wir sind beschenkt. Und darum, Herr, wollen wir uns auch von dieser Liebe einfach überwältigen lassen. Und ich bitte dich jetzt auch für jeden Einzelnen hier unter uns, dass wir ganz neu oder auch zum ersten Mal von dieser Liebe Gottes zutiefst bewegt werden. Jesus, wir danken dir, dass du uns gezeigt hast, wie sehr Gott uns liebt. Und wie sehr du möchtest, dass wir mit dir Gemeinschaft haben für alle Ewigkeit. Wir preisen dich von ganzem Herzen. Und ich bitte dich, dass du allen unter uns offenbarst, durch deinen Heiligen Geist, diese tiefe Liebe und wer Jesus ist. Dass wir es noch viel mehr erfassen, noch viel mehr in unserem Herzen aufnehmen und Sehnsucht haben nach echter und tiefer Gemeinschaft zu Jesus. Wir danken dir dafür. Amen.